Risiko und Nebenwirkung. Ein Podcast der Uniklinik Münster.
Hallo und herzlich willkommen zu Risiko und Nebenwirkung, dem Podcast der Uniklinik Münster. Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten zu verschiedenen medizinischen Themen und klären wichtige Fragestellungen auf. Mein Name ist Felia Holtermann.
Und ich bin Anja Wengenroth.
Und wir freuen uns sehr, dass Linda Haschmann, Diätassistentin und Ökotrophologin, heute unser Gast ist. Hallo Linda.
Hallo.
Der Gast.
Mein Name ist Linda Haschmann, ich bin Diätassistentin und Ökotrophologin und bin hier am UKM in der klinischen Diätetik beschäftigt und bin für die orale Ernährungstherapie am Klinikum zuständig.
Ja, sich gesund zu ernähren, das haben wir ja eigentlich alle irgendwie vor. Nur wie stellt man das eigentlich an? Sollen wir alle zu VeganerInnen werden oder abends am besten keine Kohlenhydrate mehr essen? An welchen Ernährungsmythen ist tatsächlich etwas dran und was können wir getrost vergessen? Gemeinsam versuchen wir heute, dem Thema Ernährung einmal auf den Grund zu gehen und sind ganz glücklich, dass wir mit dir eine Expertin auf diesem Gebiet zu Gast haben. Bei so vielen Themen fragt man sich ja zu Recht, wo fängt man eigentlich am besten an, Anja?
Also ich würde ja gleich gerne am Anfang anfangen, nämlich da, wo unser Leben anfängt. Müsste uns eigentlich gesunde Ernährung nicht sozusagen in die Wiege gelegt worden sein? Da sind wir doch noch jung und kennen im besten Fall nur die Muttermilch, jung und unverdorben. Wo fängt das an, dass wir uns nicht mehr rein intuitiv ernähren? Und hat das vielleicht was damit zu tun, dass die Auswahl so groß geworden ist, die wir überall kaufen können? Unsere Steinzeitvorfahren, die konnten das jedenfalls noch, oder?
Ja, das ist genau richtig. Und das hat auch viel was mit dem Konsumverhalten zu tun. Früher mussten ja die Menschen noch dafür kämpfen, sammeln oder jagen, um die Lebensmittel zu erhalten und sich ernähren zu können. Heutzutage geht man im Supermarkt, hat überall was vor der Nase stehen sozusagen und kann sich daran bedienen und sich ernähren. Und dadurch verlernt man halt auch das intuitive Essen und das muss man erst wieder neu erlernen, um es wirklich auch tun zu können.
Und hat das nicht alles auch ein bisschen was mit Prägung zu tun? Also wenn ich jetzt so ganz gesund ernährt worden bin von zu Hause aus der Familie heraus, kann ich das dann vielleicht besser, als wenn das egal war?
Also ich glaube, es hat viel mit Ernährungsbildung zu tun, wie die Eltern dem Kind das auch beibringen. Es gibt ja viele, die nicht wissen, wie es geht und dass es dann einfach schwierig ist, auch an das Kind weiterzugeben. Und die Kinder lernen natürlich das Essverhalten von den Eltern.
Jetzt reden wir da ja schon quasi drüber, was ist denn gute Ernährung überhaupt? Wie würdest du das definieren? Oder gut ist vielleicht das falsche Wort. Ausgewogen würden wir ja wahrscheinlich eher sagen.
Genau, es ist eine ausgewogene Ernährung, die besteht eigentlich daraus, dass alle Mikronährstoffe, also Vitamine, Mineralstoffe und so weiter aufgenommen werden, aber auch Makronährstoffe, die der Körper benötigt. Das Makronährstoffe sind zum Beispiel Kohlenhydrate, Proteine und Fette, die der Körper einfach benötigt, um wachsen zu können, um alle Körperfunktionen aufrechtzuerhalten. Und so würde ich ausgewogene Ernährung auf jeden Fall definieren.
Was heißt das? Was sollen wir also täglich essen? Gibt es so eine Zusammenstellung, mit der ich mich optimal...
Ich denke da ja immer an diese Pyramide. Stimmt die noch? Wenn ich die jetzt vor mir sehe, ne, ich glaube oben die süßen Sachen oder die ungesunden, sage ich mal, für mich klassisch. Und unten war ja dann, glaube ich, so Getreide. Oder?
Genau, Getränke ist immer die Basis.
Ja, ach so, Getränke, genau.
Genau, aber heutzutage ist es tatsächlich nicht mehr in Pyramide aufgeführt, sondern die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat die 10 Regeln der DGE aufgeführt, die dann beschreiben, okay, was ist gesunde Ernährung? Da muss man jetzt drauf achten, die haben auch den nachhaltigen Aspekt mit aufgenommen. Das heißt, es ist eine Mischung aus gesunder Ernährung und auch der Nachhaltigkeitsaspekt ist mit aufgenommen worden.
Das hat ja auch so ein bisschen Diskussionen ausgelöst aktuell. Also danach wurde ja zum Beispiel das Ei nur noch einmal pro Woche sozusagen erlaubt und alle, die ganze Republik hat aufgeschrien, wie nur noch einmal die Woche, was mache ich Ostern?
Genau, genau, das ist genau der Punkt. Also es geht nicht darum, dass das Ei jetzt, so wie es früher gesagt wurde, den Cholesterinspiegel extrem ansteigen lässt oder sehr ungesund ist, sondern es geht da zum einen darum auch, dass die Nachhaltigkeit, also es ist vom Tier, das heißt, Tiere müssen gehalten werden und so weiter und werden ja nicht immer gut gehalten, dass man darauf auch achtet. Aber bei den 10 Regeln ist es ja so, dass zum einen das Ei pro Woche in Reinform gegessen werden darf und die Eier, die in Lebensmitteln verarbeitet sind, so zum Beispiel Spätzle, wo Eier verarbeitet sind, die können halt weiterhin auf dem Plan mitstehen. Genau, die sind da nicht mit einberechnet.
Was jetzt ja auch in der Pyramide drin war, ist ja auch Fleisch. Wie sieht das da denn tatsächlich aus? Weil wir wissen ja, also gerade ich denke jetzt auch viel an meine Generation natürlich, da ist dieses Thema vegan, vegetarisch ja super beliebt. Also ich habe tatsächlich, glaube ich, in meinem Freundeskreis ganz wenig Menschen, die noch Fleisch überhaupt essen. Was hier natürlich auch in unserer Münsterblase gut funktioniert, weil wir tatsächlich viele, glaube ich, Restaurantsmöglichkeiten haben, da auszuweichen. Aber wie ist das denn? Ist Fleisch wichtig für uns?
Wichtig ist immer eine Frage, wie man es sieht. Man kann sich auch vegetarisch gesund und ausgewogen ernähren. Man muss halt einfach darauf achten, dass man die Proteine und die Vitamine und Mineralstoffe zu sich nimmt, die man sonst durchs Fleisch bekommt. Dass man einfach Kombinationen zu sich nimmt, um alle Proteine auch richtig vom Körper aufnehmen zu können. Also auch viele Hülsenfrüchte, um halt da die Proteine aus den pflanzlichen Lebensmitteln zu erhalten.
Und wie oft darf ich jetzt Fleisch sozusagen pro Woche dann auf den Teller legen, auch aus dem Nachhaltigkeitsaspekt heraus?
Genau, also da ist es so bei 300 Gramm geregelt und dazu zählen auch tatsächlich Wurst, Fleisch, also alles, was mittags, morgens und abends auf dem Plan steht, ist natürlich, wenn man sich das mal anschaut, eine sehr geringe Menge.
Ja. So ein Wurstbrot, ja, das ist schon, also wenn man jeden Tag jetzt ein Wurstbrot essen würde, ist das ja zu viel schon.
Genau. Also auch schon alleine so eine Mittagsportion Fleisch. Ja, wenn man so sagt, das sind so 150 Gramm im Durchschnitt, aber dann gibt es die Steaks, die man irgendwo manchmal kriegt mit 200 Gramm, 300 Gramm. Ja, da ist man immer schnell mit der ganzen Wochenration durch. Aber da sind wir auch wieder bei dem Punkt, wie es früher war. Früher war Fleisch Sonntagsbraten, den man kannte. Das heißt, es geht eigentlich wieder in die Richtung zurück. Also, dass man sagt, Fleisch ist ein besonderer Artikel, ein besonderes Lebensmittel, den man wertschätzen muss.
Ich will jetzt nicht der Spielverderber sein. Wir reden gerade über Fleisch, aber bei Fisch ist es ja relativ ähnlich, oder?
Genau, also beim Fisch ist es ja so, dass eine Überfischung stattfindet in den Meeren und das neben dem Fischfang natürlich nicht nur Fische, sondern auch andere Meerestiere gefangen werden und dadurch natürlich die Nachhaltigkeit auch nicht gegeben ist. Es ist empfohlen, Fisch zu essen aufgrund der guten Fette, die Fisch enthält, aber das sollte auch nicht mehr als einmal die Woche muss das sein.
Genau. Jetzt gibt es auf der einen Seite dieses Ideal, das, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gerne hätte und fordert und was sicherlich auch total sinnvoll ist. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Leute, die sagen, ja, schön, aber für mich persönlich kommt das nicht in Frage, weil ich kann nicht ohne. Wo ist da der Kompromiss?
Der Kompromiss ist eigentlich da, dass man zum einen, wenn man den Nachhaltigkeitsaspekt betrachtet, einfach darauf achtet, dass man qualitativ hochwertiges Fleisch nimmt, nicht das günstigste aus dem Supermarkt, aus dem Discounter, sondern halt wirklich darauf achtet, woher kommt mein Fleisch, und zum anderen einfach auch das wieder wertschätzt, was man da gerade vor sich hat, also dass es Lebewesen ist, das vor einem liegt, und es ist jetzt nicht ungesund, es geht einfach darum, dass man einfach nochmal bewusst wird, was man auf dem Teller hat.
Und wie stehst du zu diesen Ersatzprodukten, weil viele sagen ja, wie Anja jetzt auch gesagt hat, ich will darauf nicht verzichten, aber ich verzichte, indem ich kein Fleisch mehr esse, aber ich will den Geschmack ja trotzdem haben. Das ist ja auch so ein bisschen die gesellschaftliche Debatte, ja, wenn du schon auf Fleisch verzichten willst, dann verzichte ganz und zieh dir nicht diese ganzen Ersatzprodukte rein, die angeblich ja nach Leberwurst oder Mortadella schmecken. Ist das denn eine gute Alternative oder eigentlich auch nicht so gut, weil da ja auch vielleicht Dinge drin sind, die gar nicht für unseren Körper so gut sind?
Da muss man sich einfach bewusst sein, dass das eigentlich ein Chemiebaukasten ist, sag ich mal so. Also da sind viele Zusatzstoffe drin, die natürlich es so aussehen lassen, es so schmecken lassen wie Fleisch. Man kann es nachvollziehen, weil viele einfach aus ethischen Gründen auf Fleisch verzichten, aber nicht unbedingt den Geschmack vermissen wollen. Aber es muss einfach klar sein, dass das jetzt nicht die gesunde Alternative ist, sondern es ist einfach eine Alternative, um nicht zu merken, dass man verzichtet, sondern...
Das genau ist der Punkt. Genau. Ne? Es hat irgendwie nicht mehr die Form von Fleisch. Ich kann mir einreden, ich esse kein Fleisch, es schmeckt aber nach Fleisch. Wofür ist das notwendig für den eigenen Kopf, frage ich mich oft, das zu kaufen. Dann vielleicht doch lieber die eigentliche Basis und dafür seltener?
Das würde ich auch empfehlen, dass man das tut. Also weniger Fleisch. Wenn man natürlich aus ethischen Gründen, das kann man niemandem verwehren, sollte man wirklich darauf achten, dass das nicht 1:1 getauscht wird. Also dass das nicht zum täglichen Brot, sagt man ja so, dazugehört, sondern dass es einfach, ja, wenn man mal Lust drauf hat, sich das gönnen kann, oder es sind ja häufig in Restaurants, haben Veganer es schwieriger, Vegetarier leider heutzutage auch noch in manchen Restaurants. Da gibt es halt diese Alternativen. Und damit man halt sozusagen die Lebensqualität nicht einschränken muss und sozusagen dazugehört, in Anführungszeichen.
Genau, ich glaube, das ist ganz wichtig, dieses Dazugehören. Ja. Nicht so, du musst ja dir den Brokkoli essen.
Ja, aber das dreht sich ja gerade um. Ne? Also inzwischen ist es ja tatsächlich so, du hast vorhin die Münsterbubble erwähnt, dass diejenigen, die möglicherweise doch noch das Stück Fleisch bevorzugen, dann jetzt so langsam hier gefühlt auch zur Minderheit werden. Also es dreht sich gefühlt um. Ich finde aber auch tatsächlich, es ist ein Punkt, wenn ich jetzt irgendwo beim Grillabend eingeladen bin, dann würde ich persönlich dann vielleicht auch auf die vegetarische Bratwurst oder so ausweichen wollen, um nicht eben nur die Zucchini oder den
Schafskäse. Aber das geht ja dann nur wieder, wenn du vegetarisch bist. Genau. Bei vegan ist dann schon wieder ein Problem.
Nicht, ja.
Ja, genau. Das so. Ist, ja, wahrscheinlich ist das tatsächlich so. Kann man das, also ich weiß nicht, kriegt man das auch mit? Weil wir haben natürlich in der Münsterblase so eine vielleicht eigene Sicht drauf, aber ist das tatsächlich gesellschaftlich so, dass auch Fleischkonsum abnimmt?
Tatsächlich schon. Also es ist statistisch aufgeführt, dass Fleischkonsum immer weniger wird im Vergleich zu den Vorjahren. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, die Kurve geht steil nach unten, sondern der Konsum sinkt tatsächlich. Aber
dann nur hier in Münster scheinbar. Oder in unseren Familien vielleicht.
Genau.
Jetzt haben wir ja vegetarisch. Das ist ja noch machbar. Ich verzichte auf Fleisch oder ich greife mal ausnahmsweise zum Ersatzprodukt. Vegan ist dann ja schon schwierig. Also ich finde das teilweise auch, wenn man dann doch mal mit, also das sind weniger, finde ich, Leute, die man kennt, die vegan sind.
Also ich sowieso, ne? Ich bin ja einfach auch eine andere Generation. Ich bin ja noch die Generation gute Butter, würde ich fast sagen. Und da ist es seltener, dass du Menschen in meinem Alter triffst, die sich rein vegetarisch ernähren. Ja, die gibt es, aber vegan gibt es fast gar nicht. Also es ist wirklich ein Generationending.
Ja, und es ist auch, finde ich, schwierig und aufwendig und teuer ja auch tatsächlich, sich wirklich nur vegan zu ernähren. Abgesehen davon, ist das denn auch gesund? Weil jetzt gerade auch der Punkt, ich meine, beim Fleisch Eisen oder auch andere Nährstoffe, die fehlen einem dann doch, oder?
Von fehlen kann man nicht generell sprechen. Also es ist aufwendiger auf jeden Fall, sich vegan zu ernähren. Das heißt, man muss sich wirklich mit der Ernährung befassen. Man muss wissen, wie kann ich Lebensmittel kombinieren, um halt alle wichtigen Mikro- und Makronährstoffe aufzunehmen und nicht in eine Mangelsituation zu kommen. Und auch da ist es wichtig, sich auch regelmäßig Blutuntersuchungen durchzuführen, um einfach sicherzugehen, okay, ich bin gut ernährt, ich habe alle Vitamine, Mineralstoffe. Kritisch ist da immer Vitamin B12 und das muss halt regelmäßig kontrolliert werden.
Wie bekomme ich Vitamin B12 normalerweise, also wenn ich mich mit tierischen Produkten ernähre?
Genau, also über die tierischen Produkte. Vegetarische Ernährung ist das auch kein Problem. Deswegen, also das sind die tierischen Produkte, die das beinhalten und das fehlt natürlich in der veganen Ernährung. Und deswegen ist das ein Vitamin, was der Körper benötigt. Also es ist lebensnotwendig, aber dann im veganen Kontext nicht dabei.
Ja, jetzt wollen wir hier nicht nur über die Ernährungsform, die man jetzt für sich selbst wählt, sprechen, sondern wir wollen auch noch wissen, wenn ich nicht zufrieden bin mit meiner eigenen Ernährung und merke, naja, ich nehme vielleicht zu oder ich fühle mich nicht gesund genug, das ist ja auch ein Aspekt der Fitness, einfach Ernährung, und meine Ernährung umstellen will, wie muss ich da rangehen?
Also ganz wichtig ist es einfach, dass man es selber möchte, dass man merkt, okay, ich möchte meine Ernährung umstellen, ich möchte mich ausgewogen und gesund ernähren. Das ist schon mal die erste Motivation, die da sein muss und dass es einfach nachhaltig ist, dass es einfach funktioniert. Und dann ist es wichtig, sich keine großen Ziele zu setzen, also nicht sagen, durch so eine, wie es immer mit diesen Crash-Diäten ist, ich nehme jetzt innerhalb von einem Monat 20 Kilo ab oder ähnliches, sondern es geht da wirklich auf die Langfristigkeit, dass es wirklich ein langfristiges, gesundes Leben ist, was man führen möchte. Und deswegen ist es wichtig, ganz kleine Steps zu machen, zu sagen, okay, ich stelle jetzt vielleicht mal, ich nehme keinen Zucker mehr in Kaffee oder ich esse weniger Fleisch, einfach so kleine Sachen vorzuschieben, das zu machen, umzusetzen und sich damit dann auch gut zu fühlen. Und ganz wichtig ist auch kein Verzicht. Also nicht zu sagen, ich fange jetzt an, eine Diät durchzuführen und ich esse gar keine Süßigkeiten mehr. Also das funktioniert meistens nicht, weil genau das ist der Punkt, wo das Gehirn und die Psyche dann auch dagegen spielt und sagt, jetzt stelle ich mir selbst einen Verzicht auf. Also es ist genau das Lebensmittel, was ich am liebsten jetzt essen würde.
Ja, vielleicht erklärst du das an der Stelle nochmal. Warum macht uns Schokolade eigentlich so gefühlt glücklich? Ich weiß es, aber viele wissen es vielleicht nicht.
So im Volksmund, sag ich mal, wird halt gesagt, da ist das Serotonin drin in der Schokolade, das glücklich macht. Ist es tatsächlich nicht, sondern Tryptophan, das im Körper zu Serotonin umgewandelt wird beim Abbauprodukt und sozusagen als Glückshormon wirkt. Es ist nicht ganz richtig, weil die Mengen sind jetzt nicht so groß in Schokolade, dass man sagt, dass sie wirklich glücklich macht. Genau, also ich glaube eher, dass es so die Haptik ist. Es ist etwas, wo man sich was mit gönnen kann.
Das hat was mit Kindheit zu tun,
es hat was
oder?
Mit Kindheit ja. zu tun. Man kriegt eine Schokolade zur Belohnung.
Ich würde gerade sagen, so ein Belohnungseffekt, ne?
Genau, man geht zu Oma, Opa, ja. wem auch immer und man 100%. Bekommt Schokolade. Und das ist einfach der Grund. Also dieses Tryptophan ist auch in anderen Lebensmitteln drin. Wenn ich jetzt nochmal das Ei aufnehme, zum Beispiel auch dort. Aber ich habe noch nie jemanden gehört, der jetzt sagt, ich habe ein Ei gegessen und mir geht's so gut, ich bin so glücklich.
Müssen wir mal vielleicht probieren, heute Abend alle nach dem Abendessen statt der Schokolade mal ein Ei. Aber nur eins, das reicht ja noch für die Woche, weil mehr darf ja nicht.
Genau.
So, müssen wir uns ja alles merken heute. Ja, okay, ich weiß nicht, Anja, was du jetzt für dich daraus ziehst. Also,
Mein Schokoladenschrank, den gibt's tatsächlich, ja, er heißt auch so. Der wird trotzdem, glaube ich, nicht leerer, was aber tatsächlich, ich weiß es natürlich, nicht gut ist. Ne? Und eigentlich müsste ich das langfristig umstellen, das wissen wir alle. Ich bekenne, das fällt mir echt schwer.
Ja, mir
und,
auch.
Aber da ist es genau richtig, bewusst zu essen. Auch das ist dieses Intuitive, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Also man soll es ja nicht drauf verzichten, sondern man soll einfach wirklich bewusst achtsam essen. Also man muss die Schokolade genießen und nicht irgendwie vorm Fernseher nebenbei sich in Anführungszeichen runterschlingen oder nebenbei essen, dass man gar nicht merkt, wie viel Schokolade man isst. Oder Chips, die ja gerne auch dann mal da stehen. Man muss es einfach wirklich ganz bewusst genießen.
Also abends vor dem Fernseher den Rohkostteller jetzt zu EM-Zeiten. Okay.
Ja, ich finde, Ernährung umstellen ist echt super schwierig. Also ich glaube, jeder von uns hat das schon mal probiert, auf die eine oder andere Art und Weise. Was ist denn so, also gerade wenn wir jetzt natürlich auch an die Digitalisierung denken, da gibt es ja bestimmt auf dem Markt ganz viele Apps, die mir auch helfen können. Gerade wenn ich auch selbst vielleicht nicht weiß, ist das jetzt ein gutes Lebensmittel oder nicht? Also klar, wenn ich jetzt die Gurke nehme, dann kann ich das ungefähr einschätzen. Aber es gibt ja auch viele Produkte, die einfach mehrere Sachen enthalten. Gibt es da Apps, die mir helfen können, ein Produkt zu entlarven, was vielleicht nicht gut ist?
Das auf jeden Fall. Es gibt da jetzt ganz viele Entwicklungen, die da auch stattfinden. Einfach, wo man den Code auf dem Lebensmittel scannt und dann wird gesagt, welche Nährstoffe sind drin, wie viel Kalorien hat das Lebensmittel, wobei ich dieses Kalorienzählen jetzt auch nicht so vorteilhaft finde, aber es gibt auch ganz viele Apps, wo man dann das Essen fotografiert, um sich einfach bewusst zu machen, wie viel esse ich jetzt gerade. Also ist das noch normal oder ist das jetzt übermäßig? Um einfach sich mal klar zu machen, was ist jetzt eigentlich mein Tagesbedarf, den ich gerade esse.
Ja, ich merke das an mir selber. Ich habe das eine Zeit lang gemacht, dass ich mich selber anfange, dabei zu betrügen. Da habe ich mich wirklich gefragt, ob das noch normal ist. Ne? Denn eigentlich hat es erst eine Weile gut funktioniert mit dem Kalorienzählen und so. Aber irgendwann merke ich dann, oh, diese Sachen haben gleich viel Kalorien, aber das ist viel leckerer. Und dann nehme ich das und manipuliere so ein bisschen an der Menge.
Genau, und das ist genau das Problem beim Kalorienzählen. Es geht da nicht darum, dass man ausgewogen sich ernährt und alle Makronährstoffe zu sich nimmt, sondern es geht darum, ich gucke jetzt, wie viel Kalorien hat jetzt die Pizza. Ah ja, okay, das sind jetzt 400 Kalorien. Ja gut, dann esse ich halt nicht zu Abend oder ich esse dann den Rest des Tages nichts mehr. Und das ist ja genau nicht das, worauf es hinaus soll, sondern man möchte ja gesund werden und nicht schnell Kilos verlieren, was man natürlich durch ein Kaloriendefizit schafft. Aber ja, man möchte ja auch ausgewogen und gesund sein.
Wo wir jetzt schon so beim Thema Diäten sind, gibt es die Diät, die du Menschen empfiehlst?
Die Diät gibt es nicht.
Verdammt. Das wäre jetzt so schön gewesen. Hätten ja, wir jetzt einfach sagen können, alles stimmt. Klar, danke fürs Zuhören. Hier ist die perfekte Diät.
Ja. Also es ist ja so, dass ganz viele Diäten und so weiter im Internet kursieren. Und natürlich funktioniert das alles. Also man nimmt schnell ab, man hat einen schnellen Erfolg, man fühlt sich besser und dann fängt man aber an, wieder normal zu essen, weil man die Lebensqualität einfach wirklich ja, einschränkt dadurch. Also wenn man jetzt an Low Carb denkt oder ja, die Kohldiät oder was es da alles gab und gibt, man ist einfach eingeschränkt in dem, was man isst. Und man, es ist ja auch einfach eine Ernährung, ist was Soziales. Das heißt, man geht mit Freunden raus, isst was und so weiter. Und auch bei Fasten, beim Fasten ist es ja so, meistens geht man abends essen mit Freunden. Und wenn man dann fasten muss und daneben sitzt, das ist einfach ein Eingriff in die Lebensqualität und das hält man nicht lange durch. Mhm. Und eigentlich ist die Diät, von der man spricht, ist die ausgewogene Ernährung. Das ist jetzt langweilig. Aber es ist tatsächlich das Mittel zum,
ja. Ja, wo du gerade Fasten sagst, der Trend im Moment gefühlt oder seit einigen Jahren ist ja Intervallfasten. Kann das funktionieren? Viele berichten ja, dass sie dadurch abnehmen, aber du hast natürlich recht mit dem Punkt, ich darf dann ab 18 Uhr quasi nichts mehr essen.
Genau, also das ist der Punkt. Es funktioniert, es gibt ja sehr viele Berichte, dass es klappt, dass Erfolge da sind, aber ich habe von den wenigsten bis gar keinen gehört, dass es langfristig hält. Also es gibt ja diesen Jojo-Effekt und der entsteht einfach, wenn man ja wieder aufhört mit dieser Diät, wenn man sagt, okay, ich schaff's jetzt nicht und ja, es ist dieser Verzicht, den man dann einfach hat. Ne? Man isst dann von 18 bis, je nachdem, welches Fastenmodell man wählt, nichts. Und das ist ja eigentlich die Zeit, wo man im normalen Leben anfängt zu essen, Abendessen zu gehen oder mit Freunden sich trifft, was trinkt und isst und so weiter und eigentlich Kalorien aufnimmt.
Menschen wie ich, aber einem gewissen höheren Lebensalter, sage ich jetzt mal, kriegen dann auch Social Media gerne so Timelines eingeblendet. Ja, im Alter von 19 bis 24 musst du jetzt so und so Intervallfasten, 20 zu 4. Im Alter 34, 42, 16 zu 8, das ist so das, was man kennt. Oder, so wie ich, über 50, Eat, Stop, Eat ist das Modell. Unterscheiden die sich wirklich?
Also so tief bin ich da tatsächlich nicht drin, dass ich jetzt sagen könnte. Also es ist halt so, dass sich der Stoffwechsel natürlich ändert und darauf spielt das halt an. Also je nachdem, wie alt man ist, je älter man wird, desto langsamer wird der Stoffwechsel tatsächlich.
Ja.
Man merkt ja häufig im Alter, dass das Abnehmen schwieriger wird, als es vielleicht zu Teenager- oder Jugendzeiten war, weil viele Kinder und Jugendliche haben ja leider Diäten schon hinter sich in dem Alter. Und genau, und das, darauf spielt das an. Aber ganz in die, tief in die Materie kann ich tatsächlich nicht gehen.
Hast du schon gefastet?
Ich faste meistens immer nur so auf ein Produkt, also auf Süßigkeiten zum Beispiel oder so. Das versuche ich dann immer mal durchzuziehen. Aber wie du sagst, das ist dann ja auch nur eine gewisse Zeit. Und eigentlich freue ich mich dann immer umso mehr, wenn es dann wieder vorbei ist. Das heißt, Diäten sind eigentlich ja keine gute Lösung für uns. Wenn ich jetzt aber meine Ernährung umstellen will, ich tendiere ja auch dann dazu, schon mal im Supermarkt zu sagen, na gut, dann nehme ich jetzt halt den Light-Käse, weil der ist ja bestimmt nicht so schlimm wie der normale Käse. Aber sind diese Light-Produkte wirklich besser als das klassische vollkalorische Produkt?
Nee, also das
verdammt. Ich merke, ich mache alles falsch eigentlich.
Ja, aber sind ja das, was man auch so auf Social Media oder überall hört, dass es natürlich besser ist, sich so zu ernähren. Aber es ist so, wenn man jetzt den Joghurt betrachtet, da ist dann zuckerreduzierter Joghurt, der aber eventuell mehr Fett hat, weil man möchte ja, obwohl man zuckerreduzierten hat, die gleiche Haptik im Mund haben, man möchte das gleiche Gefühl haben und dementsprechend muss der Joghurt ja andere Inhaltsstoffe mehr dazu führen, um halt den gleichen Geschmack zu haben, weil sich das sonst die Leute ja nicht essen und gut finden. Und genau da ist der Unterschied. Also dann ist es vielleicht zuckerreduziert, aber fettreicher als normal. Hm. Oder es sind halt andere Zusatzstoffe hinzugefügt, um überhaupt dieses Mundgefühl einfach aufrechtzuerhalten, was die Leute so wollen, ja.
Abgesehen davon sind da ja auch ganz schön häufig Süßstoffe drin. Und da wissen wir ja auch, die sind auch nicht so gesund oft.
Genau, also es ist immer die gute Formel in Maßen anstatt in Massen. Klar, es ist mal möglich, auch eine Cola Light, Cola Zero, was auch immer zu trinken. Aber es sollte halt jetzt nicht die Hauptflüssigkeitszufuhr sein. Also natürlich für den Geschmack kann man das machen. Auch da gehen die Meinungen auseinander. Zucker ist besser als Süßstoffe. Was man weiß, es hat Einfluss wohl aufs Mikrobiom, die Süßstoffe. Aber es wurde tierexperimentell herausgefunden. Man weiß aber nicht, was das im Endeffekt für den menschlichen Körper bedeutet. Das heißt, es gibt super viele Mythen über den Süßstoff. Früher hieß es, der ist gesund. Dann hieß es, der lässt den Insulinspiegel ansteigen, sorgt für Heißhungerattacken. Also es gibt ganz viel über das Thema Süßstoff.
Müssen wir eine eigene Folge machen.
So ungefähr. Und auch tatsächlich wissenschaftlich nochmal alle Studien, die es gibt, lesen, weil jeder hat einen anderen Ansatz und
ja, aber das ist ein
spannendes Thema.
Ja, du hast aber gerade ein Wort gesagt, wozu man wahrscheinlich auch eine eigene Folge machen können könnte. Das Thema Darmgesundheit, Mikrobiom. Ne? Warum ist es wichtig, ein gesundes Mikrobiom zu haben? Und kann ich das überhaupt selbst feststellen, ob das bei mir in Ordnung ist?
Ja, das ist gerade noch sozusagen in den Anfängen der Forschung und Wissenschaft. Es wird halt geschaut, was kann das Mikrobiom eigentlich? Worauf hat es Einfluss? Hat es Einfluss auf die Ernährung? Hat es Einfluss auf das Wohlbefinden und so weiter? Das ist, ja, es ist vorhanden, das ist klar, aber wie kann man es beeinflussen, wie kann man es überhaupt messen? Es gibt ja Selbsttests zu Hause, Stuhlproben, die man machen kann, um das wegschicken kann
ist
und so weiter.
Ist das seriös, ja?
Tatsächlich, darauf wollte ich hinaus, es ist ja nur eine Momentaufnahme. Das heißt, das Lebensmittel, vielleicht auch was man gerade gegessen hat, hat einen bestimmten Darmbakterium angereichert und dann ist das die Momentaufnahme und dann hat man gerade Antibiotika genommen. Das Mikrobiom ist sehr gering, aber es ist halt nichts Langfristiges tatsächlich.
Wir halten fest, es gibt das Mikrobiom, jeder hat ein eigenes, ne? Die sind da immer total unterschiedlich und wir wissen noch nicht ganz genau, was es macht.
Ja,
also doch eigenes Thema.
Ja. Genau.
Also hat Ernährung Einfluss auf einerseits unseren Darm, aber was ist denn zum Beispiel mit unserem Kopf, also mentale Gesundheit? Also ich habe das ja schon, also für mich, mir macht Essen Freude, muss ich tatsächlich sagen.
Bist du die Einzige?
Ja, die Einzige, glaube ich. Also es gibt tatsächlich, wenn ich dann irgendwie mit Freunden zusammen bin oder so und was Tolles gegessen wird zusammen, das macht einen einfach glücklich. Aber kann Essen oder Ernährung, jetzt nicht nur ich esse irgendwie die Pizza, die so toll ist, sondern generell Ernährung auf die mentale Gesundheit einwirken? Also auch eine ausgewogene Ernährung?
Das ist tatsächlich so, wenn man sich ausgewogen ernährt, alle Nährstoffe aufnehmen, dann hat das auch Einfluss auf die Gesundheit, aufs Wohlbefinden. Also es ist natürlich so, dass das Gehirn braucht ja auch Nährstoffe, um überhaupt arbeiten zu können. Und man fühlt sich dann halt einfach, also wenn man jetzt so überlegt, ich glaube, jeder kennt das, man hatte vielleicht mal ein Wochenende, wo man dann mal mehr Fastfood gegessen hat, man fühlt sich einfach schlechter so. Und das merkt man halt direkt. Man hat auch, wenn man Diäten macht wie Low Carb, merkt man einfach, okay, ich bin schlechter drauf, ich habe keine Lust mehr und so weiter. Also man merkt, dass die Ernährung einfach Einfluss hat und auch was man isst und wie man auch isst. Ja.
Wie läuft denn das dann hier am UKM tatsächlich ab? Also du hast ja am Anfang beschrieben, so was deine Rolle hier ist. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also hier sind natürlich Menschen, die schon Vorerkrankungen mitbringen. Und was ist dann so deine Aufgabe?
Im Klinikum ist es halt so, dass man Ernährungstherapien durchführt. Das heißt, Ernährungstherapie ist immer dann, wird durchgeführt, wenn es halt um nicht gesunde Menschen geht, also mit einem Hintergrund, einen krankheitsbedingten Hintergrund, wo man dann mit Ernährung Einfluss nehmen kann. Das heißt zum einen, es hat sich durch einen chirurgischen Eingriff vielleicht was geändert am Magen-Darm-Trakt, Speiseröhre entfernt oder so. Man muss die Mahlzeiten anpassen. Man hat ganz verschiedene Krankheiten, gerade hier in so einem großen Klinikum, wo man halt mit oraler Ernährungstherapie auch die Lebensqualität zurückholen kann für die Patienten. Und genau, das ist ein sehr spannendes Thema und was man alles mit Ernährung machen kann, wie man auch die Gesundheit beeinflussen kann, wie man vielleicht auch dafür sorgen kann, dass ein Gesundheitszustand vor einer OP schon da ist, um einfach auch die Wundheilung zu verbessern. Das hat sehr viel Einfluss auf viele Dinge tatsächlich.
Wahnsinn, was das alles kann, Ernährung. Ich habe, bevor wir gleich zu unseren Mythen kommen, oder eigentlich unserem Quiz, können wir
ja
was sagen.
Ja, wir machen nur ein Quiz heute mit dir.
Aber wir stellen uns trotzdem in die Kategorie Mythos wahrscheinlich mal rein. Wie würdest du denn sagen, schaffst du es, dich ausgewogen zu ernähren? Hast du da den Trick für dich gefunden, den du uns verraten kannst?
Ja, also für mich ist es tatsächlich so, dadurch, dass man dieses Ernährungswissen halt hat, weiß man, welche Lebensmittel kann ich zu mir nehmen, welche Nährstoffe sind enthalten, wie sind die Kombinationen, dass ich einfach weiß, okay, ich kann mich ausgewogen ernähren. Klar, jeder hat es, auch Ernährungsfachkräfte ernähren sich mal vielleicht nicht ganz so gesund, aber wie gesagt, das ist einfach der Verzicht den man nicht machen soll. Also man soll einfach auch mal für sich etwas tun, für die Lebensqualität und trotzdem sich gesund und ausgewogen ernähren.
Ist die gesündeste Ernährung vielleicht am Ende die, wo ich nicht jeden Tag drüber nachdenke?
Genau, also es ist nicht nur die gesündeste Ernährung, sondern es ist auch gesünder für die, ja, für die Psyche, für die mentale Gesundheit, weil man wird ja so viel konfrontiert im Alltag schon mit schlank, schön, die Diät und das mach am besten, einfach um dazuzugehören in Anführungszeichen. Und dieser Druck entsteht ja einfach, alle müssen schön und schlank sein, aber das ist ja gar nicht das Ziel, sondern es geht darum, dass man gesund ist. Es geht nicht darum, dass man jetzt einen Astralkörper hat oder sonstiges, sondern es muss ja wirklich einfach auch ein gesundes Maß sein, was man dann hat.
Das ist super. Das wäre fast die Takeaway News. Wir sind aber trotzdem bei einer anderen Kategorie, die wir heute angekündigt mal als Quiz durchführen wollen. Also immer mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ich bin aber sicher, du kannst auch jedes Mal ganz kurz antworten.
Mythos oder Fakt? Der Check.
Mythos Nummer 1. 3 Mahlzeiten am Tag sind besser als viele kleine Snacks zwischendurch.
Das kann ich so nicht unterschreiben. Also es ist tatsächlich so, dass kleine Mahlzeiten zwischendurch dafür sorgen, dass der Magen konstant gefüllt ist. Große Mengen. Magen ist ein Muskel, das heißt, er wird gedehnt und man kriegt schnell wieder Hunger. Und man hat nicht diese Lust auf was Süßes zwischendurch, sondern wenn man mehrere kleine Mahlzeiten, gesunde Mahlzeiten zu sich nimmt, dann bleiben die Heißhungerattacken aus.
Mythos Nummer 2, Salat ist super gesund.
Es kommt drauf an, wenn man den richtig kombiniert. Also die Salatblätter an sich sind sehr wasserreich, das heißt sehr kalorienarm, aber haben auch nicht ganz so viele Nährstoffe. Wenn man den jetzt richtig kombiniert mit Hülsenfrüchten, mit Nüssen, mit vielleicht Milchprodukten, je nachdem wie man sich ernährt, dann hat man eine wirklich ausgewogene Ernährung.
Okay, jetzt aber dann Nummer 3. Fruchtsaft und Smoothies, ganz modern, sind gute Vitaminquellen.
Gute Vitaminquellen, kann ich unterschreiben, ist aber auch ein Zuckerlieferant. In so einem Smoothie sind nicht unbedingt 2 Portionen Obst, die die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, sondern meistens auch 4 bis 5, 6, je nachdem, wie groß das Glas ist. Wenn man sich vorstellt, zu Hause mal ein Glas Orangensaft zu machen, wie viele Orangen man tatsächlich braucht, um so ein Glas zu füllen, weiß man, wie viel Obst und somit auch Fruchtzucker und Zucker in diesen Smoothies und Fruchtsäften enthalten sind. Deswegen auch da in Maßen.
Mythos Nummer 4. Abends viel essen ist schlechter für uns, als morgens viel zu essen.
Das ist auch nicht ganz korrekt. Also es kommt darauf an, wie der Tagesablauf auch ist. Also wenn man eine Schichtarbeit hat, ist das natürlich immer noch mal was anderes. Generell immer viel zu essen ist meistens auch für den Körper nicht gut. Man kennt dieses Mittagstief nach dem Mittagessen. Der Körper ist gerade mit dem Stoffwechsel zugange und natürlich ist man dann nicht so leistungsfähig. Oder man liegt im Bett und denkt, oh Gott, jetzt habe ich zu viel gegessen und ich kann gar nicht schlafen, weil ich fühle mich so voll.
Okay, bisher war alles irgendwie negativ, mit dem letzten kriegen wir dich jetzt. Kohlenhydrate machen dick, daher sollte man diese vermeiden, Stichwort Low Carb.
Auch das ist ein sehr weit verbreitetes Thema, Low Carb. Es ist so, man schafft dadurch ein Kaloriendefizit, wie ich aber gerade schon gesagt, man hält es nicht durch. Wichtig ist, dass man Kohlenhydrate zu sich nimmt, die auf Vollkornbasis sind. Also jetzt keine Toast mit hellem Weizenmehl oder sonstiges, sondern Vollkornprodukte bringen Ballaststoffe. Ballaststoffe sind zum einen gut fürs Mikrobiom, zum anderen aber auch halten die länger satt. Und dadurch hat man nicht so schnell wieder Appetit oder Hunger. Also genau, würde ich auch nicht unterschreiben wollen.
Ich habe jetzt nichts mehr im Köcher.
Aber ich finde, da haben wir schon viel gelernt. Also das hat mir jetzt schon, ich habe so richtig viele Aha-Momente gehabt aus diesem Quiz. Und jetzt haben Anja und ich unsere Fragen gestellt. Aber wir haben tatsächlich bei dieser Folge auch das erste Mal Fragen von euch da draußen, die uns zuhören. Die ersten 3 Folgen, die wir veröffentlicht haben, die waren ja ein bisschen vorab produziert, weswegen wir die Chance leider noch nicht hatten. Aber jetzt für dich, Linda, haben wir sogar Fragen von draußen. Denn viele interessiert das Thema Ernährung natürlich, so wie Anja und mich. Und da haben uns einige Fragen von Zuhörenden erreicht.
Nachgefragt. Fragen aus der Community.
Die erste Person, die uns geschrieben hat, hat gefragt, wenn ich keine Lust habe zu kochen und es dann doch mal schnell gehen soll, kennen wir wahrscheinlich alle, was wird dann empfohlen?
Ja, eine Empfehlung wird nicht direkt ausgesprochen, aber es gibt ja viele Dinge, die man vorbereiten kann. Also gerade wenn man Vollzeit arbeitet, hat man natürlich nicht immer Zeit und Lust, nachmittags, abends noch zu Hause am Herd zu stehen. Und dann wird mal schnell Fastfood geholt, eine Pizza in den Ofen geschoben oder Sonstiges. Und da kann zum einen Meal Prep helfen, also Lebensmittel oder Speisen vorbereiten, für die Woche vielleicht vorbereiten und vielleicht auch schon vorher einkaufen, dass man sich einen Tagesplan macht und sagt, okay, das gibt's jetzt die ganze Woche, man kauft ein und hat es dann direkt schon vorrätig. Ich muss nicht noch drüber nachdenken in der Woche, was passiert, was soll ich überhaupt kochen und wann gehe ich wie einkaufen. Und es gibt natürlich auch so Sachen, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber es gibt sowas wie HelloFresh oder Sonstiges, wo dann halt wirklich die ganzen Menüs schon mit der passenden Lebensmittelanzahl auch kommen. Dadurch ist der Verwurf gering. Man hat es direkt vor Ort, man weiß, was man kocht und kann direkt loslegen.
Ja, nicht schlecht. Da haben wir vorhin auch schon ein bisschen drüber gesprochen oder haben wir es thematisiert so ein bisschen, gerade natürlich bei veganer und vegetarischer Ernährung. Die nächste Frage, die uns erreicht hat, Thema Supplemente, ich kann das irgendwie nur...
Supplements.
Ich kann das irgendwie nur so Englisch aussprechen, auf Deutsch...
Nahrungsmittelergänzung?
Ja, so? Genau.
Nahrungsergänzungsmittel.
So, auf Deutsch klingt es so. Ja, nein oder vielleicht jein, was ist so deine Haltung dazu?
Es kommt tatsächlich drauf an. Also es gibt ja bei der veganen Ernährung, wo es durchaus Sinn macht. Es gibt auch andere, andere Menschen oder Personen, wo es Sinn macht. Schwangere zum Beispiel müssen sich auch supplementieren mit Folsäure. Deswegen ein klares Jein. Es muss sich nicht jeder Supplemente kaufen dazu. Also wenn man sich ausgewogen ernähren kann, wenn man jetzt nicht eingeschränkt ist durch eine bestimmte Erkrankung, oder ähnliches, dann kann man sich ausgewogen ernähren, braucht keine Supplementierung. Aber wenn es natürlich man sozusagen eine besondere Personengruppe ist mit einem Krankheitsbild oder man ist schwanger, wie auch immer, dann kann das schon sinnvoll sein.
Sehr gut, dann haben wir da auch schon mal die Antwort zu. Wie ernähre ich mich denn ausgewogen während eines Marathontrainings, fragt eine Person. Also ich würde das vielleicht nicht auf den Marathon nur beziehen.
Nee, ich glaube, wir haben das Thema Sport auch noch gar nicht irgendwie thematisiert.
Das ist eigentlich ganz gut, dass das jemand von außen gefragt hat, mitgedacht. Also wie ist das denn, wenn ich vielleicht Leistungssport betreibe? Muss ich da besonders auf meine Ernährung achten?
Also es gibt ja immer beim Sport verschiedene Trainingseinheiten, wo man sich gerade befindet. Und Sport ist ja weit gefächert. Wenn man jetzt den Marathon nimmt, das ist ein Ausdauersport. Natürlich auch ein Leistungssport, weil das ist ja nicht mal eben joggen gehen. Aber es gibt natürlich Kraftsport, der wieder andere Ernährungsempfehlungen sozusagen hat. Und da muss man ganz individuell drauf eingehen. Also auch gerade beim Marathon befindet man sich ja in verschiedenen Sportphasen, wo man sich unterschiedlich ernähren sollte, auch während des Sports und so weiter. Aber Sport und Ernährung gehören zusammen. Also man muss beides betrachten und muss kombiniert werden.
Und tatsächlich nutzen ja ganz schön viele auch die Ernährung zum Muskelaufbau. Da gibt es ja Eiweiß,
Proteine.
Was hältst du davon? In Maßen kann man das machen? Sollte man das über längere Jahre machen?
Es ist halt die Frage, ist es notwendig? Also das kann man nicht so pauschalisieren. Es gibt natürlich wirklich so Bodybuilder, die haben wirklich erhöhten Proteinbedarf. Wenn man jetzt aber einmal die Woche ins Fitnessstudio geht, dann ist das nicht unbedingt erforderlich, weil man einfach durch die Ernährung auch den Proteinbedarf decken kann.
Wissen wir Bescheid. Gut, dass ich gar nicht ins Fitnessstudio gehe. Dann brauche ich auch keine Proteine mir zuführen.
Das ist günstiger.
Genau, ist nicht schlecht. Die nächste Frage, die uns erreicht hat, hat auch mit Sport was zu tun. Ein bisschen. Ich mache Sport und bin im Kaloriendefizit. Trotzdem kein Gewichtsverlust. Was mache ich falsch? Ist das tatsächlich schon so ein Punkt, wo man dann vielleicht mal zur Ernährungsberatung oder zum Arzt oder zur Ärztin direkt gehen sollte?
Tatsächlich muss man nicht direkt jemanden aufsuchen. Es kommt darauf an, ob man Unterstützung braucht bei der Entscheidung, was ist ein Kaloriendefizit. Es gibt ja den Grundumsatz, den jeder hat, den man natürlich durch Sport erhöhen kann. Und wenn man dann noch ein Kaloriendefizit hat, ist es tatsächlich so, dass man ja dadurch leichter abnimmt. Wenn man aber auch Sport treibt, dann verändert sich der Körper. Also es ist ja so, dass sich dann einfach auch Muskeln aufbauen, die man vorher nicht hatte. Und da ist die Waage immer nicht das beste Mittel zum Zweck, sondern man muss halt auf den Körper schauen. Und hat er sich vielleicht verändert? Hat sich meine Körperstruktur verändert? Und so weiter. Und wenn da trotzdem Probleme sind, würde ich immer empfehlen, dann auch eine Ernährungsfachkraft aufzusuchen, die dann auch nochmal alles mit einem durchsprechen kann.
Sehr guter Hinweis, ja. Die letzte Frage, die uns erreicht hat, auch das Thema hatten wir vorhin schon mal so ein bisschen, da haben wir über die Leitprodukte gesprochen, jetzt geht es um die Zero-Produkte, eigentlich ja das Ähnliche, würde ich sagen. Hemmen zuckerfreie Zero-Softdrinks die Fettverbrennung?
Ja, auch das, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, Süßstoff ist ein Thema, was immer wieder aufkommt und auch noch nicht so richtig belegt ist, was das jetzt verursacht. Also es ist auch nicht belegt, dass es die Fettverbrennung hemmt. Es kann dazu beitragen, ein Kaloriendefizit aufzubauen. Also, dass man sagt, okay, ich trinke jetzt kein Glas Cola am Tag, sondern nehme lieber die Cola Zero dann in dem Fall und habe dadurch natürlich ein Kaloriendefizit zum Vorher. Und ja, dadurch wird die Fettverbrennung ja eher noch angeregt, weil man das Kaloriendefizit hat und dann vielleicht noch Sport treibt. Aber generell nur so, Süßstoff hat jetzt keinen Einfluss auf die Fettverbrennung, beziehungsweise ist es nicht bestätigt, sagen wir es so, ganz diplomatisch.
Okay, soweit eure Fragen. Ich würde jetzt aber ungern mit den Fragen der anderen hier sozusagen den Raum verlassen. Ich habe nämlich selber ehrlicherweise auch noch einige. Ich würde aber gerne wissen, wie ist das eigentlich für dich? Es kommen ja sicherlich auch so in deinem Arbeitsalltag mal Menschen auf dich zu, die sagen, boah, ich bin total verunsichert mit meiner Ernährung, mache ich das alles richtig? Ich weiß nicht, was kann ich ändern? Was machst du mit diesen Menschen? Guckst du dir wirklich mit denen an? Was essen die? Ist das alles in Ordnung? Oder versuchst du die erstmal zu beruhigen? Wie ist so der Grundansatz?
Man muss immer darauf achten, dass jede Beratung oder in dem Fall mit gesunden Menschen, nennt man das Ernährungsberatung, es ist so, dass es die immer individuell ist. Das heißt, jeder Mensch ist unterschiedlich und man muss sich wirklich Zeit nehmen und erstmal schauen, okay, was sind die Ernährungsgewohnheiten bisher? Es ist immer so, gerade wenn solche Themen aufkommen, ist es häufig ein Underreporting. Das heißt, es wird nicht immer alles erzählt, was wirklich der Fall ist. Und deswegen muss man wirklich sich Zeit nehmen und schauen, ja, wie ernährt sich der Mensch zurzeit und was kann man tun, damit es zum Kaloriendefizit beziehungsweise auch zu einer ausgewogeneren, gesünderen Ernährung kommt.
Gut. Felia, hast du Fragen? Weitere?
Nee, ich weiß auch nicht, ich habe sehr viele Inhalte erhalten und weiß jetzt nicht, was ich damit mache, wenn ich nach Hause gehe und was ich heute essen soll. Ich bin jetzt ganz verunsichert. Nein, ich finde das super, super hilfreich, was du uns alles schon erzählt hast. Und wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden. Ich habe so viele Dinge noch, die einem theoretisch noch auf den Tisch liegen.
Wir haben gelernt, wir haben viele eigene Folgen, ne? Das Mikrobiom.
Ja. Süßstoff.
Diäten.
Wir können alles machen, ja.
Genau. Das ist tatsächlich so. Also Ernährung ist jetzt nicht nur das Essen, was auf den Tisch kommt, das steckt ja viel mehr dahinter. Also es ist ein großes Thema und jeder kann ja auch irgendwie was dazu sagen. Social Media ist groß, Social Media erzählt viel und beeinflusst natürlich auch viel. Und deswegen ist es wichtig, auch da wirklich auf die Wissenschaft auch nochmal zu schauen und zu schauen, was braucht der Mensch wirklich und was ist wirklich sinnvoll.
Das ist ein schönes Schlusswort. Dafür warst du heute hier. Du warst ein super Gast. Wir haben viele Anregungen mitgenommen, die wir jetzt hoffentlich natürlich alle umsetzen. Ich werde mal drüber nachdenken. Also, liebe Linda, vielen Dank für diese Einblicke heute. Ob wir das jetzt alles perfekt umsetzen, werden wir vielleicht bei der nächsten Folge erfahren, die wir ja schon angekündigt haben. Aber die wirkliche nächste Folge, die kommt, ist gleich noch so ein Thema, bei dem es bei vielen ganz schön hakt. Dann reden wir nämlich mit Professor Matthias Böntert. Er ist Neurologe und Schlafmediziner am Marienhospital in Steinfurt, unserem Tochterkrankenhaus. Und wir reden mit ihm darüber, wie viel Schlaf brauchen wir eigentlich und was können wir tun, wenn wir uns nachts statt zu schlafen, herumwälzen und Schäfchen zählen sowieso schon lange nicht mehr hilft. Bis dahin könnt ihr unseren Podcast da draußen gerne abonnieren, uns auf unseren Kanälen folgen und natürlich auch eine Mail mit Themenvorschlägen wie diesen oder ähnlichen, das Mikrobiom oder Fragen natürlich auch schreiben. Alle Infos dazu findet ihr in unseren Shownotes unten. Macht es gut, bis zum nächsten Mal dann mit Professor Böntert. Ciao, Linda.
Tschüss.